Ich stamme aus einer Durchschnittsfamilie in Tirol, Österreich, inmitten der Berge. Mit 16 entschloss ich mich dazu, nach Amerika zu gehen, um Basketball zu spielen. Das war das allererste Mal, dass ich mich entschied, gegen den Strom zu schwimmen. Dieses Zitat stammt von Dr. Julian Hosp, meinem heutigen Gesprächspartner. Früh übt sich, sage ich mal, denn nachdem Julian in den USA den letzten Korb geschmissen hatte, begann er die Wellen an den schönsten Stränden der Welt zu reiten. Gleichzeitig studierte er Medizin und begann als frisch promovierter Unfallchirurg zu arbeiten. Gegensätzlicher hätten seine beruflichen Spielfelder also nicht sein können. An einem Tag steht er penibel desinfiziert im künstlich beleuchteten OP, an einem anderen Tag steht er in Surfershorts auf seinem Kiteboard und versucht braungebrannt Wind und Wellen zu bändigen. Der Unfall eines Patienten ändert seinen Lebensentwurf. Julian lässt Krankenhaus und Kiteboard hinter sich, zieht nach Asien und startet als Kryptounternehmer durch. Welche drei Fragen Herr Warren Buffett gerne einmal stellen würde, warum er heute verheiratet ist, obwohl er das nie wollte, und was wir von den erfolgreichsten Menschen der Welt lernen sollten, erfährst du jetzt.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Und dann sehe ich plötzlich da draußen diesen Kitesurfer. Und ich habe dann mit dem gesprochen und habe ihm gesagt, hey, kann ich das mal ausprobieren? Und er hat dann zu mir gesagt, hey, aber dir ist schon klar, dass das lebensgefährlich ist, dass da Leute sterben können. Und ich so, ja, Blödsinn, gib mir das Zeug mal. Zurückblickend, das war eine der wenigen Male, wo ich so depressiv war und so traurig war, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich jetzt sterben würde, es wäre mir alles komplett egal. Das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem ich nie verstehe, warum Leute nicht in Bitcoin investieren. Das checke ich bis heute nicht. Bitcoin hat so ein asymmetrisches Risiko-Nutzen-Verhältnis.
Und ein Hinweis noch von mir, wenn du dir durch diese Folge erhoffst, fachliches Wissen über Blockchain und Bitcoin anzueignen, muss ich dich leider enttäuschen. In diesem Gespräch habe ich mich auf Julians Lebenslinie konzentriert. Wenn es dir um fachliches Wissen geht, lege ich dir gerne meine Folge 32 ans Herzen. Darin erzählt uns Felix Weiß, wie er ein Leben ohne Bankkonto und nur mit Bitcoin führt. Ebenso gerne empfehle ich dir Julians Buch, Kryptowährungen einfach erklärt. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Julian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist einer der wenigen Gäste, mit denen ich ein virtuelles Interview führe. Wo bist du denn aktuell auf diesem Planeten?
Aaron, freut mich voll. Ich bin gerade mir zu Hause in Singapur.
In Singapur. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
Julian Hosp.
Dein Alter?
33.
Deine Heimat?
Singapur.
Deine Geschwister?
Simona, 2 Jahre jünger, eine Schwester.
Dein Vorbild?
Mehrere. Ich würde wahrscheinlich sagen Warren Buffett oder Jeff Bezos.
Warren Buffett, weil?
Ich mag Leute, die sehr langfristig denken, die nicht von heute auf morgen denken, sondern die so einen langfristigen Plan haben. Und deshalb Warren Buffett. Ich finde das immer sehr inspirierend, wie er auch die Ruhe behält, wenn mal irgendwie die ganze Masse gegen eine Meinung ist und einfach sagt, nö, ich habe mir das durchgerechnet, alles angeschaut, das wird woanders hingehen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Was haben denn Jeff Bezos und Warren Buffett gemeinsam?
Time Horizon, also Zeithorizont nach vorne. Ich glaube, beide denken unglaublich weit in die Zukunft und können sich die Dinge genau ausmalen und können dort hinarbeiten. Und das nicht nur in einem Feld, also es gibt Leute, die können es in einem Feld sehr gut. Elon Musk zum Beispiel kann das in einem Feld ja sehr, sehr gut als Unternehmer. Ich finde aber zum Beispiel, Elon kann das überhaupt nicht in seinen Beziehungen und kann das gar nicht mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit, die ist am Sterben. Und ich finde, dass Jeff und Warren das, ich finde schon in mehreren Bereichen ausgezeichnet gut können.
Mhm. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Entweder Wasser oder Tee, also eigentlich wahrscheinlich, das ist das Wahrscheinlichste. Wenn ich jetzt sage, okay, passt, lass uns irgendwie Alkohol trinken, was selten vorkommt, aber es kommt vor, dann würde ich einen Mojito trinken.
Warum kommt es selten vor bei dir?
Ich bin überhaupt nicht der Alkoholtrinker, gar nicht. Ich habe überhaupt in meinem Leben sehr spät erst Alkohol trinken angefangen. Ich glaube, das erste Mal irgendwie so mit 19 oder so. Also sehr, sehr spät. Hat damit zu tun gehabt, dass ich in Amerika war und da war natürlich Alkohol bis 21 eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Und ja, ich brauche für mich jetzt Alkohol nicht, dass ich jetzt sage, ich brauche das jetzt irgendwie für meine Stimmung, gar nicht. Ja, selten, also wirklich selten. Und ich bin sehr gesundheitsbewusst, also ja. Also klar, ich habe vielleicht mal das ein oder andere Glas Rotwein, aber das würde ich jetzt nicht an der Bar trinken. Das würde ich jetzt zu einem guten Abendessen oder so trinken, aber eben an der Bar Mojito.
Okay. Wir können uns auch auf den Tee an der Bar einigen. Und nehmen wir mal an, ich säße auch an dieser Bar. Zufällig. Und wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ich unterhalte mich am liebsten mit Leuten über Ideen, über herausfordernde Ideen, über Sachen, die man angehen könnte, Probleme, die man lösen könnte. Ich diskutiere gern solche Sachen durch. Natürlich am allerliebsten sind es für mich technische Sachen, sind es für mich Business-Sachen, das ist für mich das Spannendste. Aber das könnten auch einfach Sachen sein, wo ich vielleicht überhaupt keine Ahnung habe und dann werde ich eher nicht zum Diskutierer, sondern dann werde ich zum Ausfrager, weil ich schon eher, ich bin schon sehr wissensbegierig und dann würde ich dich wahrscheinlich sehr ausquetschen und würde nachfragen und nachfragen und nachfragen. Ja, weil mich das Thema total interessiert. Also das ist jetzt gar nicht so auf ein bestimmtes Thema. Wenn du natürlich mit mir diskutieren willst, dann muss es irgendwie ein Thema sein, wo ich mich auch auskenne, weil sonst sage ich, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus und ich fange an nachfragen. Aber sonst, also wie gesagt, ich liebe eigentlich Wissen generell. Von dem her, da gibt es recht wenige Dinge, wo ich gesagt, da rede ich jetzt gar nicht drüber. Was ich gar nicht mag, und dann rede ich mit Leuten relativ schnell gar nicht mehr, ignoriere die, ist wirklich, wenn ich merke, dass die Leute Meinungen über Sachen haben, die sie nicht, wo sie keine Fakten dazu haben, sondern wo sie einfach nur eine Meinung dazu haben, weil sie eben eine Meinung zu allem, Ahnung von nichts, das interessiert mich gar nicht. Oder wenn Leute nicht über sachlich relevante Themen diskutieren können. Also Sachen, die ich sehr selten andiskutiere, sind eben viele Glaubenssachen. Also da gehört für mich Religion dazu, da gehört für mich Politik dazu. Das sind alles Sachen, die sind so emotional für Leute, da kann ich keine sachliche Diskussion in den meisten Fällen. Also wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen in den meisten Fällen und dann da schwenke ich relativ schnell vom Thema irgendwie in ein anderes ab. Genau, aber sonst gibt es also alles, was irgendwie ja spannend, sachlich, Wissen, Sachen, die ich entweder noch gar nicht weiß, gibt es eigentlich keine Grenzen.
Wie beendest du denn so ein Gespräch? Also angenommen, du kommst in so eine Situation, wo du merkst, ey, das ist jetzt hier nicht mein Ding, ich will das eigentlich nicht, das ist mehr so Energiefresser. Wie machst du das? Wie bist du da? Wie bleibst du höflich oder wie beendest du dieses Gespräch?
Also höflich, die Frage ist immer, was ist höflich und was ist nicht höflich. Ich finde, dass Zeit das höchste Gut des Menschen ist. Das heißt, für mich ist jemand unhöflich, der mir die Zeit stiehlt. Und Menschen machen das aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche machen das, also keiner macht's. Also jeder macht es mit einem Grund. Das heißt, dass jemand das, also ich weiß, dass es Leute machen, die machen das nicht bewusst, das ist mir schon klar. Aber jeder macht es mit einem ganz bestimmten Grund. Entweder weil es ihnen dabei besser geht oder weil sie irgendwie ihre Meinung jemand anderen aufbinden müssen. Und wenn ich merke, dass das für mich ist die andere Person unhöflich, würde ich meine Unhöflichkeit daran anpassen. Das heißt, es könnte jetzt entweder sein, dass ich sage, keine Ahnung, ich täusche ein Telefonat vor und sage jetzt einfach, gut, hey, ich muss jetzt irgendwie telefonieren. Es kann auch einfach sein, dass ich sage, ja, vielen Dank, ich muss jetzt echt noch ein paar Sachen erledigen, und muss dann wirklich ein paar Sachen erledigen. Oder es kann auch einfach sein, dass ich wirklich sage, also es ist mir echt schon ein paar Mal auch passiert, wo ich einfach gesagt habe, vielen Dank für das Gespräch, ich habe kein weiteres Interesse, mit Ihnen über das Ganze zu reden. Von dem her, ich setze mich
Das
jetzt
hast du mal
irgendwann
so klar
hin.
gesagt, ja?
Ach, das ist schon ein paar Mal gesagt, ja.
Krass. Und
Ach, schon
wie
öfter.
wird reagiert?
Ich glaube, das ist nur, also ich bin nicht was Manieren angeht, bin ich nicht unhöflich. Also das ist immer eine Frage, was natürlich für jeder sagt. Ich bin nie abwertend. Ich würde nie irgendwelche Kraftausdrücke verwenden. Ich würde nie Schimpfwörter verwenden. Ich bin da einfach sehr bestimmend. Das ist für mich, also das allerletzte Mal, das allerletzte Mal war jetzt zum Beispiel auf einem Flug von Bangkok nach Singapur. Und das ist gar nicht so lange her. Und da war ein anderer Passagier, der mich irgendwie in Singapur gekannt hat über den Blockchain-Bereich und der mit mir irgendwie unbedingt reden wollte und mir halt unbedingt sein Projekt irgendwie anbieten wollte und mich hat das alles überhaupt nicht interessiert und dann war ich ganz klar und hab gesagt, schau, vielen Dank für das Gespräch, ich wünsche einen guten Flug, ich habe kein weiteres Interesse mit dir zu reden, also war auf Englisch und ich bin dann einfach 3 Meter weitergegangen und der war dann eh nur ein bisschen verdutzt, aber ja, das ist halt so.
Ja.
Ich bin nicht unhöflich, was jetzt irgendwie Kraftausdrücke oder irgendwie
Ja.
Ja, aber vielleicht nicht in den sozialen Normen, aber das ist mir relativ egal eigentlich, weil, naja, ich habe, also ich habe doch auch das Recht, also ich habe das Recht, dass mich nicht jeder einfach anspricht, und ich habe das Recht, das ist mir ja frei, ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern, aber ich habe auch das Recht, dass ich mir nicht von jedem die Meinung anhören muss, und das darf ich auch. Jeder darf die Meinung äußern, aber ich muss ja nicht jedem zuhören, und das ist, glaube ich, auch relativ relevant, und ich sehe das im realen Leben gleich, wie ich das auf Social Media auch sehe. Also ich weiß nicht, wie viele Leute auf Social Media mir ihre Meinung sagen, und das ist ja auch okay, also das darf jeder, ich würde nie jemandem die Meinung verbieten, aber das heißt ja nicht, dass ich einem Menschen zuhören muss, das heißt es gar nicht, ich muss nicht, ich kann die Zeit so verbringen, wie ich sie will, Gott sei Dank, und also ich glaube, da muss man ja ein bisschen selber konsequent sein.
Ja, ich würde mir das Recht an unserer Hotelbar herausnehmen und dich in ein Gespräch verwickeln. Und ich würde dich wahrscheinlich dann auch irgendwann fragen, Mensch, Julian, scheinst du ja ein richtig sympathischer Typ hier mit deinem Tee an der Bar zu sein. Was machst du denn so beruflich?
Ich sag dir gleich, das sind normalerweise die Fragen, wo ich sehr, sehr, da lerne ich ja nichts dabei. Das heißt, ich lerne ja nichts und ich erfahre ja nichts Neues, weil ich kenne mich ja selber schon. Das heißt, normalerweise würde ich dann relativ gelangweilt irgendwelche Antwort zurückgeben. Ich weiß aber, dass wir jetzt, also in dem Fall weiß ich ja, dass es um viele, viele weitere Sachen geht. Das heißt, ich versuche natürlich so kreativ wie möglich das Ganze jetzt zu gestalten, dass hoffentlich ja andere Leute auch ein Interesse an dem haben. Ich würde auf jeden Fall auch in einem kurzen Gespräch, würde ich kurz sagen, kommt drauf an, wie detailliert ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass du dich mit Technik oder mit Blockchain oder mit Firmen und so zu tun hast. Aber in den meisten Fällen sage ich, dass ich ein Tech-Startup in Singapur habe, und dann schauen die Leute und wenn ich dann merke, okay, was für Tech-Bereich, dann gehe weiter und sage, okay, liegt im Blockchain-Bereich, kennst du Blockchain, hast du schon mal was davon gehört? Und wenn die Leute sagen, ja, weiß nicht genau, sag ich, hast du schon mal von Bitcoin was gehört? Und dann sagen die, ja, und dann weiß ich ja schon, wie die Leute reagieren. Sehen die Bitcoin, also echt, es ist für mich total polarisierend, sehen die Bitcoin als reines, Spekulationsobjekt, wo die Leute nur Geld verlieren oder nur Geld gewinnen, oder verstehen die ein bisschen was dahinter? Und ich bin, und da teilt sich bei mir dann schon relativ schnell der Gesprächablauf. Ich bin überhaupt keiner, der jemanden von Bitcoin zum Beispiel überzeugt. Das glauben die Leute immer. Ich bin gar nicht. Also das, wenn jemand zu mir irgendwie sagt im Gespräch, Bitcoin, das ist ja dieses Scam-Objekt, wo die Leute nur Geld verlieren, dann sage ich, ja genau, fertig. Und ich bin dann relativ, bin da sehr, wie gesagt, ich muss die nicht überzeugen. Wenn ich dann aber merke, dass die Person sagt, ja, da habe ich jetzt eben ein paar Sachen gemerkt, gehört, gelesen, dann gehen wir halt her und dann besprechen eben dezentrale Anwendungen, dezentrale Applikationen und besprechen da halt so die, ja, schöne weite Welt von der Dezentralisierung. Das geht dann schnell.
Jetzt stellen wir uns vor, während du das mir dann so erzählst und wir würden uns anfangen, über Blockchain und Bitcoin zu unterhalten, auf der anderen Seite der Bar würde sich jetzt plötzlich Warren Buffett hinsetzen und würde ein Getränk bestellen. Wie würdest du reagieren?
Ich würde zu dir sagen, hey, komm, lass mal darüber gehen, Warren Buffett, dem wollte ich unbedingt schon mal 3 Fragen stellen, und dann gehe ich rüber und dann würde ich Warren Buffett 3 Fragen stellen und wahrscheinlich 100, aber ich würde mal mit 3 anfangen. Ja, so eine
Welche
Chance
sind
würde
das?
Ich mir sichern. Die allererste, die ich fragen würde, ist, wie schafft er das in diesen Zeiten, wenn es einfach wirklich drunter und drüber geht, dass er den ganzen Lärm wegschaltet und dass er den Fokus auf seine Meinung, also wie schafft er das, wenn die ganzen Zeiten hoch drunter und drüber gehen, wie schafft er das, dass seine Meinung zu verteidigen und da nicht schwach zu werden, gerade in diesen Zeiten. Das würde mich als allererstes mal interessieren. Da gibt's gerade bei ihm so viele Fälle und ich glaube, dass das, also gibt's auch so ein schönes Zitat von ihm, schließ dich ein, block den ganzen Lärm und zieh deine Sache durch. Und das ist so verdammt schwierig, gerade in der heutigen Welt, und das würde mich total interessieren, wie er das schafft. Das Zweite, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist, ob es irgendwelche Sachen in seinem Leben gibt, wenn er die nochmal machen könnte, die er irgendwie anders machen würde. Und in den meisten Fällen sagen da die Leute nein. Das verstehe ich auch, weil die Leute sagen, sonst wären sie da heute nicht. Aber dann würde ich irgendwie sagen, gibt es irgendwas, was du irgendwie deinem jüngeren Ich zu einem gewissen Alter einfach nochmal zusätzlich bestätigen würdest? Also die Folgefrage ist dann immer, weil ich weiß genau, was die Leute da sagen, aber ich muss die erste Frage stellen, sonst kann die Folgefrage nicht kommen. Und die Folgefrage wäre, in welchem Zeitalter oder zu welchem Zeitpunkt würdest du deinem jüngeren Ich irgendwie ein bisschen Mut zusprechen oder unterstützen, dass du am richtigen Weg bist, aber du gerade zu diesem Zeitpunkt eben irgendwie gerade ein bisschen zweifelst an dir selber. Der Grund, warum das, glaube ich, ist, weil ich glaube, dass wir das alle oft haben. Ich glaube, das Erste kann sich jeder reinversetzen. Wir haben ganz oft eine Meinung und dann irgendwie werden wir unsicher, egal ob es um Investmententscheidungen geht, Businessentscheidungen, in Beziehungen und so weiter. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, da kann sich jeder irgendwie reinversetzen. Und ich glaube, dass gerade solche Leute halt viel Input davon haben. Und ich glaube, mit dieser Bestätigung oder mit diesem Aufmuntern zu gewissen Zeiten, ich glaube, das brauchen wir alle in unterschiedlichen Zeitpunkten. Da würde mich interessieren, was waren die Zeitpunkte? Weil oft sind es Zeitpunkte, wo man von außen hin glaubt, der Mensch hat total, ja, war selbstsicher und war sich 100% sicher in seinem Weg. Und dann kommt man irgendwie drauf, naja, eigentlich war eigentlich alles, ja, war es vielleicht nicht so rosig und da genau hätte irgendwie den Zuspruch gebraucht. Und die dritte Frage, die ich gern Menschen stelle, ist, weil das für mich immer ganz wichtig ist, ist, was etwas ist, was gerade so in den letzten Jahren etwas ist, wo er seine Meinung total komplett geändert hat. Wo er früher wirklich davon überzeugt war und irgendwie in den letzten Jahren hat er seine Meinung dazu geändert und warum er die Meinung dazu geändert. Und der Grund, warum ich das wichtig finde, ist, dass bei uns Menschen das ganz interessant ist, wir Menschen tun es ganz, ganz, ganz schwer, einerseits nach außen hin die Meinung zu ändern, weil man irgendwie sagt so, ja, wie ein Fähnchen im Wind, aber einerseits macht man es die ganze Zeit, also die Menschen machen es ja doch, aber eben nicht nach außen und Warren Buffett hat dieses schöne Zitat, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung und das ist, glaube ich, ja, und das machen Menschen viel zu wenig, sondern sie ändern die Meinung ohne Fakten. Und in dem Fall, ja, lerne ich halt gerne von Menschen, warum sie gewisse Sachen machen. Und da würde ich mal anfangen und dann wird es wahrscheinlich eh schon relativ weit gehen.
Was war denn bei dir der letzte Moment, wo du deine Meinung so wirklich grundlegend geändert hast?
Ich glaube, also es war sogar hin und her. Also es war, das Thema haben wir gerade angesprochen, es war eigentlich Bitcoin. Ich bin ab 2011 von Bitcoin das allererste Mal gehört, haben mir gedacht, das ist ein absoluter Scam. 2014 habe ich dann Bitcoin zum ersten Mal richtig verstanden, war dann total positiv von Bitcoin und mir gedacht, Bitcoin ist das Einzige. Dann gab es so einen Zeitraum, so 2015, 2016, wo ich mir gedacht habe, na, Bitcoin war nur so der Anfang und es kommen und Bitcoin wird komplett vergehen. Und jetzt bin ich aber wieder, dass ich für mich klare Zahlen, Daten, Fakten sehe, wo ich sage, na, Bitcoin ist auf jeden Fall here to stay, es wird auf jeden Fall da bleiben, wird natürlich und es wird andere Blockchain-Applikationen geben. Und genau, und der Punkt ist, ich glaube, dass viele Leute das dann anschauen und sich denken, hä, Julian, entscheid dich mal, also warum änderst du da deine Meinung? Und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass das diesen Lernprozess unterstreicht. Den Lernprozess von, wie funktioniert so eine dezentrale Währung? Und dann kommt sofort die nächste Frage, aha, okay, da müsste es doch so viele andere dezentrale Möglichkeiten geben. Boah, krass, dann wäre ja Bitcoin als Währung ist ja relativ langweilig, ja, das kann man nicht wegschmeißen. Und dann kommt man relativ schnell drauf, wenn man da reingrabt, naja, aber so leicht ist es gar nicht, sonst irgendwelche Applikationen zu kreieren und dann kommt man eben relativ schnell wieder drauf, dass Bitcoin eigentlich schon sehr, sehr stark ist. Also das wäre jetzt etwas, glaube ich, das sehr wichtig ist. Eine Sache, eine ganz andere Sache, um vielleicht ein paar andere Themen auch aufzugreifen, war das Beziehungsthema. Ich wollte nie heiraten in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, Heirat, das ist eine Sache, die mich nicht interessiert, das will ich nicht. Das ist sowas Veraltetes, ich bin Atheist. Das heißt, dieses Konzept der Ehe, das ist für mich sowas Christliches, das überhaupt nicht, mit dem ich irgendwie mich wo ich irgendwas assoziieren kann damit. Und habe mir gedacht, ich sehe den Vorteil nicht. Man kann eine eingetragene Partnerschaft machen, ich verstehe das Ganze nicht. Und ein Mentor von mir, in dem ich eben auch in meinem neuesten Buch das Time Horizon Prinzip drüber spreche, das war 2015, hat mir dann eben immer von dieser Wichtigkeit von Erlebnissen erzählt und das hat mir so eingebläut, die Wichtigkeit von Erlebnissen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass diese Hochzeit ein Erlebnis ist, und zwar ein Erlebnis für dich als Mann und für die Frau. Und dass es nicht nur ein Erlebnis für die zwei ist, sondern für im Prinzip dass du einfach nur eine ganze Kombination an Bausteinen bist, von Freunden, Familienmitgliedern und so weiter. Und das war für mich, das war so eine Meinungsänderung, die ich dann irgendwie, glaube ich, 3 Jahre her oder so, wo ich das dann gehabt habe. Und das war wirklich, das war der Auslöser, warum ich dann überhaupt letztes Jahr geheiratet habe. Ich hätte sonst, wahrscheinlich wäre ich heute noch nicht verheiratet, obwohl ich mit meiner Frau jetzt 8 Jahre zusammen bin. Also, und das war sicher etwas, ja, was für mich ganz, ganz, ganz wichtig war. Und früher, in ganz frühen Sachen, habe ich immer gesagt, na, Hochzeit, Ehe, weiß nicht genau. Und heute, es ist für mich ganz was anderes. Immer noch, also keine christliche Assoziation, sondern da geht es um ganz andere Dinge.
Mhm. Ja, wir wollen ja versuchen herauszufinden, wie es denn dazu gekommen ist, dass du solche Veränderungen in deinem Leben erlebst und dass du heute verheiratet bist. Und wir versuchen deine Biografie ein wenig mal kennenzulernen. Und ich würde einfach mal mitten reinspringen und zwar das Thema Kitesurfen aufgreifen. Du warst früher professioneller Kitesurfer, ich glaube 10 Jahre lang. Was war denn, oder kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du gespürt hast, oh, dieses Kitesurfen, das macht mir nicht nur Spaß, sondern das ist richtig mein Ding. Daraus kann ich noch mehr machen.
Also ich glaube, der Punkt, und der, den unterschätzen Menschen enorm, ist, dass wir so krass von anderen Mitmenschen beeinflusst werden. Das heißt, fast jede Entscheidung, die wir irgendwie treffen, haben wir nicht alleine getroffen, sondern es sind immer Mitmenschen. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Lektion. Diese Mitmenschen, die sind so essentiell. In dem Fall war das mein Vater, eigentlich meine Eltern, die mich damals gezwungen haben, ich wollte das überhaupt nicht, die mich damals gezwungen haben, dass ich war gerade so in der Transit, also ich war so in der Zwischenzeit, ich bin gerade aus Amerika zurückgekommen, ich war damals in der Highschool und wollte auch wieder zurück zum College dort, ich hatte ein Stipendium dort und wollte unbedingt dort wieder hin und ich war für den Sommer in Österreich und meine Eltern haben gesagt, na, jetzt komm in Österreich, wir fahren nach Italien runter und ich wollte überhaupt nicht dort nach Italien, weil was soll ich denn dort, ich wollte eigentlich wieder zurück nach Amerika. Ach gut, ich fahre nach Italien und bin dann dort am See und ich war am Gardasee und ich war gelangweilt, Ende nie. Und dann sehe ich plötzlich da draußen diesen Kitesurfer und ich habe gewusst, okay, da bin ich jetzt noch ein paar Wochen hier. Irgendwas muss ich machen und ich sehe diesen Kitesurfer und der Vater halt so am Strand hin und her, der konnte das aber noch gar nicht so richtig, weil das war alles komplett neu. Das war 2002, 2003. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her für Kitesurf-Zeiten. Kitesurfen war so 2000, 2001 ist das so gestartet. Mhm. Und ich habe dann mit dem gesprochen und habe ihm gesagt, hey, kann ich das mal ausprobieren? Und er hat dann zu mir gesagt, hey, aber dir ist schon klar, dass das lebensgefährlich ist, dass da Leute sterben können. Und ich so, ja, Blödsinn, gib mir das Zeug mal. und für mich, ich habe das, also ich war wirklich naiv, also ich war damals gerade 18, ich war komplett naiv. Ich habe mir das überhaupt nicht, also das ist wirklich, also das ist schockierend, es waren so viele Leute, ich kenne auch wirklich leider Leute persönlich, die ja beim Kitesurfen wirklich damals ums Leben gekommen sind. Und ich habe das genommen, habe das angehangen, bin aufs Board drauf, Kite, und das war für mich von der allerersten Sekunde ein so natürlicher Bewegungsablauf. Ich konnte davor, ich komme aus Innsbruck, aus den Bergen, also bei uns war Snowboarden, Skifahren, das konnte ich alles. Ich war viel Wasserskifahren als Kind, ich konnte Windsurfen, weil mein Vater sogar ein Windsurft ist. Und ja, für mich war das so eine natürliche Bewegung und so natürlich. Und ja, in dem Moment, das war für mich, das war einfach unglaublich. Und dann da übers Wasser zu gleiten, zu springen und da wiederum, und das ist eben so wichtig, dass du da halt Menschen um dich rum hast. Und da war mein Vater dann echt so cool, der nachhergegangen ist und gesagt hat, Julian, ich kaufe dir dein erstes Kitesurf-Set. Und der hat mir damals mein erstes Kitesurf-Set gekauft. Ich hätte das Geld nicht gehabt, das waren damals 2000 Euro oder was. Und ich habe das nicht gehabt. Und dann hat der mir das gekauft und das war die Grundlage, wo ich dann einfach wirklich Tag ein, Tag aus nur Kitesurfen war. Und dann, ja, also ich glaube, also ein paar Sachen, die sind unglaublich wichtig. Mitmenschen. Und das Zweite, was unglaublich wichtig ist, ist richtiges Timing. Und das richtige Timing kriegst du, indem du viel lernst über die Geschichte, dass du verstehst, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das heißt, du musst dir irgendwie Assoziationen bringen. Timing ist alles. Timing ist mehr als 50% von deinem Erfolg. Und das ist schockierend, weil die meisten Leute immer glauben, naja, das ist doch Glück. Und ist auch ein bisschen Unterschied. Glück ist, dass dir das Ganze nicht bewusst ist. Richtiges Timing heißt, dass du das Timing auf deine Seite holst. Ich hatte damals Glück, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, wie ich das Timing auf meine Seite hole. Ich war einfach am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt, richtiges Alter, weil ich war genau im richtigen Alter. Ich war gerade 18. Ich war verrückt genug, damals diesen Extremsport zu machen. Und ich war in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, einer der wenigen, der im Kitesurfen schon konnte. Und dann noch zusätzlich, der noch so viele Sprachen konnte, weil ich konnte Französisch, das habe ich in der Schule gelernt. Ich konnte Englisch perfekt, weil ich in Amerika war. Und halt Deutsch natürlich, weil ich aus Österreich komme. Also Deutsch wahrscheinlich am schlechtesten unter allen Sprachen. aber der Punkt war, es waren damals so viele neue Kite-Firmen und die haben halt alle nach jungen Talenten gesucht, die international unterwegs sein können, die multilingual sind und die halt genau in dem richtigen Alter sind. Also nicht unter 18, weil du bist nicht volljährig, aber eben nicht zu alt, weil dann traust du dich gewisse Sachen nicht. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, aber das war halt, ja, Glück, richtiger Zeit, also zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und klar, wiederum, Mitmenschen sind wichtig, ohne meinen Vater hätte ich gar nicht anfangen können. Und so ist das Ganze dann gestartet. Und ich hatte dann zuerst eine Firma aus Norddeutschland, die mich unterstützt hat, dann gleich eine Firma aus Frankreich. Und die hat mich weltweit hingeschickt für Reiseberichte, für Wettkämpfe, genau. Und das war halt so, das war mein ganzes Leben dann von Anfang 18 für knapp 10 Jahre, ja. Ziemlich coole Zeit.
Das heißt, das richtige Timing ist sowas wie bewusstes Glück.
Vollkommen richtig, ja. Und das ist mir damals so richtig, also das ist mir damals echt bewusst geworden, also später dann, ein paar Jahre drauf. Und für mich ist es heute eines der wichtigsten Dinge. Das ist die erste Frage, die ich mir immer stelle. Wie ist das Timing dafür? Und das ist wichtiger als wie, mit wem mache ich das Ganze? Will ich das machen? Manchmal mache ich Dinge, die mir vielleicht gar nicht so Spaß machen, wo ich aber einfach weiß, das Timing ist perfekt dafür. Und das muss jetzt einfach gemacht werden. Wenn ich natürlich Sachen, wenn ich habe, ey, das Timing ist perfekt, plus es macht mir Spaß und ich kann es mit den richtigen Leuten machen, hey, das ist natürlich das Beste und das ist der Sweet Spot, schafft man aber leider nicht immer.
Aber wie beurteilst du das? Also man könnte jetzt ja das richtige Timing schnell verwechseln mit so, ja, das ist jetzt gerade der Trend, du hast ja jetzt da Momentum, das ist jetzt gerade Zeitgeist. Dabei gibt es ja mit Sicherheit auch richtiges Timing, was genau gegen den Zeitgeist spricht. Also vor allem bei so Investments, du hast eben von Warren Buffett gesprochen, da ist ja wahrscheinlich das richtige Timing genau das Gegenteil von dem zu tun, was die Masse macht, oder?
Genau, aber da ist ja, also das ist ja das richtige Timing. Also der Trend, also Trend heißt überhaupt nicht, dass es das richtige Timing ist. Also okay. Timing bedeutet, das, also eben, und da glaube ich eben, umso länger dein Zeithorizont ist oder dein Time Horizon, umso besser tust du dir mit dem ganzen Timing. Und ich glaube zum Beispiel, dass jemand wie Warren Buffett eben nicht sofort auf den nächsten Trend aufspringt, sondern vielleicht sagt, okay, wie sieht denn das über die nächsten 10, 15 Jahre aus und wo befinden wir uns da in diesem ganzen, in diesem Zyklus zurzeit? Und er versteht zum Beispiel, dass sich die meisten Dinge in der Welt wiederholen. Alles ist zyklisch. Wie die Jahreszeiten passiert das? Also es wiederholt sich nicht, dass es immer gleich kommt, aber es reimt sich. Also es hat natürlich leichte Änderungen. Und das sind alle Sachen, die ihm bewusst sind. Und nur weil jetzt 90% der Leute sagen, der Aktienmarkt kann nur noch nach oben gehen, heißt es nicht, dass das jetzt das Richtige ist, sondern er sieht das Timing komplett anders. Und das ist, glaube ich, die wahre Kunst in dem. Also wenn ich jetzt jemand anderen anschaue, Beispiel Elon Musk. Also Elon Musk ist für mich jemand, der gerade im Business sicher unglaublich gut mit Timing ist. So in dem Zeitraum, wie der Tesla angefangen hat, wie er SpaceX angefangen hat, wie er im Prinzip auf Elektromobilität setzt. Das ist vom Timing her genau der Sweet Spot gewesen. Er war nicht zu früh, weil es gab 10 Jahre vor ihm auch Leute, die das schon versucht haben. Die sind alle kläglichst gescheitert. Er war genau in dem Timing drin, wo die Leute angefangen haben, also Atomkraft ist jetzt doch nicht so clean. Kohle muss jetzt auch mal weg. Und plötzlich suchen die Leute nur mehr nach dieser einen Lösung. Und er war da nicht zu spät. Jetzt, wenn die Leute heute anfangen, das ist deutlich zu spät vom Timing her. Er war halt damals echt am Sweet Spot und man kann natürlich sagen, absolut Glück und das war sicher viel Glück. Ich glaube aber auch, dass er schon gelernt hat, indem er viel reflektiert, indem er von PayPal, von Zip2 einfach sich überlegt hat, wie sind denn diese ganzen technischen Abwicklungen, wie sind denn gewisse Bewegungen und das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und eben nicht nur auf die nächsten 3 Monate, sondern auf die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre.
Mhm. Wenn du so auf deine Zeit als Kitesurfer zurückblickst, was war denn so deine, was ist deine traurigste Erinnerung?
Oh, das war 2008. Man hört es, glaube ich, eh gleich. Das hat relativ wenig mit Kitesurfen zu tun gehabt. Das war einfach eine Zeit, wo ich, also wie gesagt, ich habe mit Kitesurfen damals 2003 angefangen. Also 2003 wurde ich Profi, 2002, glaube ich, habe ich das erste Mal gekitet, 2003 bin ich Profi geworden und ich hatte dann relativ schnell damals relativ gutes Geld verdient. Ich hatte dann einen neuen Vertrag und in dem neuen Vertrag, und das war damals revolutionär unter Anführungszeichen, heute ist das relativ gängig, aber damals war ich halt einer der Ersten, der wenig Gehalt bekommen hat, aber ich habe mich Umsatz beteiligen lassen an vielen Produkten und an Business Development Sachen. Also zum Beispiel, ich habe mit der Kite-Firma ausgemacht, wir gehen nach Australien, ich versuche den ganzen Pazifikraum aufzubauen mit unseren Kites, mit unseren Boards, mit und so weiter und ich kriege dafür für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Umsatzbeteiligung und dafür kriege ich deutlich weniger Gehalt. Und das war so krass, ich kann mich noch erinnern, der Weltmeister damals, der hat irgendwie im Jahr so ein Fixgehalt von knapp 100.000 Euro bekommen. Und das war unglaublich viel Geld, 100.000 Euro. Und ich habe ein Gehalt gehabt, glaube ich, von 15.000 Euro. Also wirklich nichts im Vergleich. Und das war alles vor Steuern, das heißt, ich musste ja alles irgendwie vor selbst kosten und so weiter. Und das Krasse war aber, ich habe dann durch diese Umsatzbeteiligung ein Vielfaches von dem verdient am Ende, was eigentlich der Weltmeister damals verdient hat, weil der Weltmeister eben diese Umsatzbeteiligungen nicht gehabt hat. Und das war ein Tipp von meinem Mentor damals, den ich ein paar Jahre davor kennengelernt habe. Und der hat zu mir gesagt, Julian, du musst schauen, dass du zum Unternehmer wirst. Ich habe zwar nicht verstanden, wie das geht, aber er hat immer gesagt, schau, dass du umsatzbeteiligt wirst. Und dann hatte ich wirklich also zum ersten Mal so richtig gutes Geld. Und ich hatte dann irgendwie, ich war dann, weiß nicht, wäre dann ich war so 21, 22 und hatte wirklich zum ersten Mal so knapp 100.000 Euro auf der Seite, keine Schulden, mir ging es wirklich gut, ich konnte mir so ziemlich alles leisten, war auf der ganzen Welt unterwegs, mir wurde im Prinzip immer alles bezahlt, braun gebrannt, ist klar, also wirklich so richtig diesen Surfer-Lifestyle. Und ich bin in Brasilien und da, ja, ich bin also noch nie davor irgendwie in irgendwelche Businesses rein oder irgendwie Investments. Und ich bin sofort in Immobilien-Scam reingefallen, wo ich gleich mal, keine Ahnung, 60.000, 70.000 verloren habe. Danach gleich nochmal in einen Investment-Scam rein, wo ich dann auch nochmal gleich was verloren habe. Und habe dann halt innerhalb von kürzester Zeit so viel Geld verloren, dass ich danach Schulden gehabt habe. Also ich hatte dann 10.000 Euro in Schulden. Und das war für mich, also das war so krass, weil ich mir irgendwie gedacht habe, also es war echt, also zurückblickend, das war eine der wenigen Male, wo ich so depressiv war und so traurig war, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich jetzt sterben würde, es wäre mir alles komplett egal. Und das war so eine krasse Zeit einfach. Es war nicht lang, Gott sei Dank, aber das war einfach so schlimm. Und das war für mich so der Aufweckmoment. Julian, muss ich echt um deine Finanzen kümmern, darfst nicht kurzfristig denken, klar, man macht es danach wieder, ich habe danach wieder irgendwann mal kurzfristig gedacht und wieder Geld verloren, ist eh normal, aber ja, das war halt so das war schon ein krasser Tiefpunkt damals, ja.
Gab's einen Menschen damals in deinem Leben, der dir in dieser, ja, in diesem dunklen Kapitel, geholfen hat, zur Seite gestanden ist?
Ich glaube viele, Gott sei Dank. Also meine Eltern, da habe ich mich so geschämt, meinen Eltern habe ich davon nichts gesagt. Ich hatte einen richtig guten Freund, einen Kitesurf-Freund, mit dem ich heute wenig zu tun habe, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben. Aber damals, der war halt super unterstützend und der war immer super nett. Ich hatte echt immer das Glück und das wiederum, also ich sage in den Momenten dann auch immer wieder Glück, weil ich einfach irgendwie nicht richtig zusammenbauen kann in einem Puzzle. Aber ich hatte einfach das Glück, immer in meinem Leben gute Mentoren gehabt zu haben. Mein allerersten damals mit 20, also den hatte ich damals schon ein bisschen, es war ein Schweizer, und den habe ich durch Zufall am New Yorker Flughafen kennengelernt und der war auch total konstruktiv und der hat halt zu mir gesagt, er hat damals knapp 1 Million verloren und war dann auch irgendwie ein paar 100.000 Euro in Schulden und lass den Kopf nicht hängen, das ist ganz normal und fokussiere dich auf die Lektionen und das war, glaube ich, ja, das war schon total wichtig und ich bin auch durch das dann irgendwie ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung auch reinkommen, haben mir dann so Sachen zum ersten Mal so angehört, wie sieht das mit Geld aus, wie kann man sich selber fortbilden, das war davor alles, das gab es bei mir nicht. So, das Einzige, was ich, also, das fragen mich auch Leute immer, Julian, was bereust du im Leben, was würdest du anders machen? Und es gibt im Prinzip nichts, was ich irgendwie anders machen würde. Das Einzige wäre wirklich, dass ich mich irgendwie meinem 16-jährigen jüngeren Ich schon sagen würde, hey, Julian, hör mal zu, lies dir ein paar gute Persönlichkeitsentwicklungsbücher durch, schau dir mal das an oder einfach nur, fang mit dem mal an. Und ich bin halt erst damals so mit 23 dann irgendwie in das Ganze reingerutscht. Leider. Wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen früher passiert wäre.
Du hast davon erzählt, dass du deinen Mentor zufällig am Flughafen kennengelernt hast. Willst du von dieser Situation erzählen? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, also die Situation wiederum. Also ich glaube, die Situation selber ist nicht der Knackpunkt. Das will ich auch immer dazu sagen, weil ich kriege so oft die Frage, wie findet man einen Mentor? Und die Aussage ist, man findet keinen Mentor, ein Mentor findet dich. Und das heißt, der Mentor muss einfach sehen, ohne dass du irgendwie einen Mentor suchst, dass es für ihn sich lohnt oder für sie sich lohnt, Zeit, Energie in dich zu investieren. Die Situation dort, die ist eine Situation wie jede andere. Das heißt, ich habe wahrscheinlich dieselbe Situation wahrscheinlich 500 Mal in meinem Leben erlebt. Wir waren in New York am Flughafen, also ich alleine, ich bin gerade aus der Dominikanischen Republik zurückgekommen, wir hatten dort einen Wettkampf und ich musste zurück nach Innsbruck, weil ich eine Medizinprüfung dort hatte. Und ich war am JFK-Flughafen, ich war in der Lounge dort, ich war Vielflieger und dadurch hatte ich immer Loungezugang. Und ich war halt in Flipflops, komplett braun gebrannt, kurze Hose, ziemlich lange, wirklich komplett sonnengebleichte Haare. Also alles andere, was irgendwie einem Business-Traveler irgendwie nahe sieht. Und da kommt halt der Herr daher und sagt zu mir auf Englisch, ob ich mir denn irgendwie nicht normale Kleidung kaufen kann und ob man in einer Business-Lounge jetzt immer so rumlaufen muss. Und ich habe halt dann irgendwie so schnäppisch so ein bisschen zurückgesagt, naja, er weiß ja gar nicht, was ich arbeite, weil ich bin eigentlich in meinen Arbeitsklamotten. Und es war dann auch ganz cool, es war halt einfach so an der Buffetbar. Und ich bin halt dann so da gesessen und haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich mich halt draufgekommen, er ist aus der Schweiz, ich komme aus Österreich. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und da hat er mir dann seine Visitenkarte gegeben und er ist dann nach Las Vegas geflogen und ich bin dann von New York zurück nach Österreich geflogen. Und er war damals, glaube ich, knapp 60, also er ist gerade 60 geworden und ich bin nach Österreich zurückgekommen und dann hat er mir schon eine E-Mail geschrieben gehabt und wir hatten echt, also man merkt ja relativ schnell, der hat halt genau gewusst, was mir alles ansteht, der wollte dann was aus Sachen wissen und der hat dann relativ schnell gemerkt, okay, ich weiß genau, was ich will, ich bin hart arbeitend, ich bin wahrscheinlich noch komplett ein ungeschliffener Stein, aber man könnte aus mir was machen, wenn man einfach ein paar Sachen bei mir feinschleift. Und das hat er, glaube ich, schon relativ gemerkt. Er hat meine Arbeitsmoral gemerkt, hat gewusst, okay, ich bin Profi-Kitesurfer, ich mache mein Medizinstudium gerade. Und das hat er alles gewusst und so weiter. Und ich hatte dann eine E-Mail sofort im Postfach, irgendwie, wo er halt so eine kurze mir Nachricht schicken wollte. Und ich habe das zuerst eh ein bisschen ignoriert. Und dann, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt bei guten Mentoren, habe ich ihm, und ich, damals kannte ich das Konzept von einem Mentor nicht, was sicher auch wichtig ist, weil dadurch habe ich keinen gesucht. Und das ist immer sehr, sehr schlecht, wenn man nach einem Mentor sucht. Sondern ich glaube, was man immer suchen sollte, man sollte nach guten Antworten zu guten Fragen suchen. Und das habe ich bei ihm geschafft. Und ich hatte damals, ich weiß die Fragen jetzt nicht mehr 100%, um was es da gegangen ist. Das waren, da ging es, glaube ich, um irgendwelche Flugfragen, wegen irgendwelche Flugtipps oder so. Komplett off-topic, also gar nicht jetzt irgendwie relevant jetzt für mich oder so. Es waren irgendwelche andere Fragen. Das weiß ich jetzt auch heute gar nicht mehr, aber das waren sehr spezifische Fragen und ich habe dann einfach nur ein, zwei Fragen zurückgeschrieben bei E-Mail und das hat er geliebt, wenn er gemerkt hat, dass ich ihm Fragen gestellt habe, die, ich nenne das heute nicht googelbar, also dass man diese Fragen nicht direkt sofort googeln kann, man kann die nicht einfach nachlesen, sondern die muss man irgendwie wissen, die lernt man, das ist Erfahrung und das hat er geliebt und jedes Mal, wenn ich ihm irgendwelche Fragen gestellt habe, die irgendwie sowieso zum Nachschauen gewesen war, hat er gar nicht geantwortet und das war für mich so eine gute Lektion, weil er war da knallhart und gnadenlos, dass er einfach hergegangen ist und mir im Prinzip wie so ein, ja, mit der Karotte und mit dem Stock mich sozusagen, ja, dressiert hat, wie so ein kleiner Hund, hey, stell die guten Fragen, nicht die schlechten Fragen und so ist es dann schlussendlich, zuerst habe ich mir noch gedacht, ah, vielleicht ist der, vielleicht, keine Ahnung, ist der halt irgendwie so ein älterer Herr, der halt irgendwie, keine Ahnung, jungen Mann irgendwie sucht für irgendwelche, keine Ahnung, Sachen, die mich nicht interessieren, aber das hat sich dann, also die Zweifel, die waren komplett nicht gerechtfertigt und hat sich dann über die Zeit, das hat dann wirklich Monate und Jahre, ist er dann einfach wirklich zu einem richtig guten Freund geworden. Wir sind heute noch viel in Kontakt. Heute nicht mehr so viel wie damals, weil einfach er ist schon deutlich älter, hat einfach auch andere Interessen wieder. Aber ja, immer noch oft in Kontakt und es hat sich wirklich, also wir haben viel Zeit auch miteinander schon verbracht.
Mhm. Was zeichnet denn einen guten Kitesurfer aus?
Jeden guten Sportler, glaube ich, zeichnet einfach mal sehr viel Disziplin aus. Braucht jeder Sportler, weil du musst einfach viel trainieren. Das brauchst du auch in einem Extremsport, aber in einem Extremsport ist, glaube ich, diese Risiko-Nutzen-Abschätzung nochmal wichtiger und das ist, glaube ich, etwas, da tun sich ganz, ganz, ganz viele Leute super schwer. Ich habe das gemerkt bei ehemaligen Geschäftspartnern von mir, die glauben zum Beispiel immer, dass ich total risikobereit bin und ich bin überhaupt nicht risikobereit. Ich bin jemand, der extrem risikoscheu ist. Die Leute, glaube ich aber, sind sehr weiß-schwarz, das heißt, die wollen Gewissheit. Und die wollen Gewissheit, dass definitiv nichts passieren kann. Und das ist absoluter Blödsinn. Das kann gar nicht sein. Es kann immer was passieren. Es kann morgen ein Asteroid einschlagen und alles ist weg. So, das heißt, wir müssen aufhören, in Gewissheiten zu denken und in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Und das ist super, super schwer für Menschen. Für mich, ich habe das, weiß nicht, 100%, durch was ich das gelernt habe, sicher auch durch irgendeinen Mentor, der mir das immer wieder gelehrt hat, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Kann ich jetzt aber nicht wirklich punktuell jetzt irgendwie so gleich irgendwie in eine Richtung deuten. Aber für mich gerade so, der sehr naturwissenschaftlich ist, sehr mathematisch ist, das war natürlich ganz logisch für mich. Und ich glaube, dass das als Kitesurfer ganz, ganz, ganz auch wichtig ist. Dass du dir überlegst, na klar, du hast deine Selbstdisziplin, aber dass du dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis einfach überlegst. Für gewisse Sprünge, für gewisse Tricks, für Stunts. Und ich glaube, das zieht sich bei mir durchs ganze Leben durch. Dass ich wirklich an Sachen herangehe und mir sage, okay, was ist denn jetzt da mein Risiko? Und nicht, ich will kein Risiko, sondern was ist denn jetzt das Risiko? Was ist denn das Risiko, dass was schief läuft? Und kann ich das bemessen? Das mache ich nicht jetzt bei Labalien, aber bei wichtigen Dingen. Und ich will auf keinen Fall null Risiko, weil wenn ich null Risiko will, dann habe ich nie eine Upside. Das heißt, der Knackpunkt ist immer, wie viel Risiko bist du bereit zu tolerieren im Vergleich zur Upside? Und dann ist natürlich schön, wenn du asymmetrische Risiko-Nutzen-Verhältnisse hast, wo du ein geringes Risiko hast, aber du hast ein Risiko, aber du hast dafür unglaublich viel Upside. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem ich nie verstehe, warum Leute nicht in Bitcoin investieren. Das checke ich bis heute nicht. Bitcoin hat so ein asymmetrisches Risiko-Nutzen-Verhältnis. Wiederum, die meisten Leute, die dann investieren, die investieren alles. Und das ist genau das Dumme, weil die eben entweder sagen, nichts oder alles. Aber die können nicht hergehen und sagen, ich investiere 1% von meinem liquiden Kapital. Also ich habe 10.000 Euro auf der Seite, ich investiere 100 Euro. Warum? Weil die Leute dann hergehen und sagen, naja, wenn ich 10.000 Euro habe, dann warum soll ich jetzt nicht alle 10.000 Euro in Bitcoin investieren? Oder gar nichts? Warum jetzt nur 100 Euro? Naja, weil wenn du die 100 Euro verlierst, ärgerst du dich zwar, aber es ist dir scheißegal am Ende des Tages. Wenn aber aus den 100 Euro 100.000 Euro werden, was möglich ist, naja, dann freust du dich richtig, aber die Leute schaffen das nicht. Und das ist in jeder Lebenssituation. Das ist, wenn du ein Business gründest, wie gehst du an das ran, mit welcher Geschwindigkeit agierst du, das ist in Beziehungen relevant, das ist bei deinem Körper mit Gesundheit, das ist, also, und das ist sicher durchs Kitesurfen in mir ja, das ist klar, danach als Arzt auf der Unfallchirurgie war das natürlich auch so. Bei Patienten muss man das genauso machen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, du sprichst es schon an, deine Zeit als Mediziner, du wurdest Unfallchirurg. Jetzt wird ja häufig über Mediziner gesagt, in denen steckt so ein Helfersyndrom. Inwiefern ist denn dieses Helfersyndrom in dir ausgeprägt gewesen?
Nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt als Mediziner Helfersyndrom habe oder gehabt habe. Ich bin eher jemand, der sehr wissensbegierig ist. Also ich lerne für mein Leben gern. Ich habe in ganz, ganz, ganz frühen Jahren, ich habe Lexikas gelesen oder Lexika. Ich habe es geliebt. Ich lese heute noch für mein Leben gern. Ich bin sehr wissensbegierig. Und mich hat der eigene Körper, der menschliche Körper schon so interessiert. Und Medizin hat mich deshalb so interessiert, weil ich natürlich als Sportler erstens mal selbst einige Male verletzt war und natürlich ganz viele andere Verletzungen gesehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da kann ich mir selber helfen, ich kann meine Gesundheit verbessern, das ist mir immer ganz wichtig gewesen oder immer noch. Und so war halt der Weg in die Medizin. Genau, ich habe dann damals 2011 habe ich promoviert, Ende 2011 habe ich promoviert und habe dann knapp ein Jahr gearbeitet. Das ist das Minimumjahr praktisch, was man arbeiten muss. Das nennt sich bei uns das klinisch-praktische Jahr. Und danach war für mich einfach so klar, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen will. Und dann habe ich 2012 nach neuen Herausforderungen gesucht.
Ja, das ist ja dann wahrscheinlich diese Häckselmaschinen-Geschichte, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, die du schon am häufigsten erzählt hast, oder?
Ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, ich habe die früher nicht so oft erzählt. Ich erzähle die, also das ist eine, ja, das ist ja natürlich, es ist der Weg gewesen, der mich im Prinzip vom Arzt sein, also ich habe gewusst, dass ich musste kündigen und ich habe gewusst, ich muss raus. Aber jeder, glaube ich, hat so diesen Tipping Point, den er braucht, wo eine Entscheidung dann nicht mehr vielleicht ist, sondern ein klares Ja. Und das war halt bei mir, wo eben dieser junge Erwachsene bei der Feldarbeit mit seinem Vater in diese Häckselmaschine reinkommen ist. Und das war halt wiederum, Timing ist alles. Das ist genau an einem Freitag passiert. Ich war an dem Abend, war mein Flug geplant nach Lima in Peru. Und es ist halt alles zusammengekommen. Und dann war für mich einfach, an dem Flug war einfach für mich klar, hey Julian, klar, du arbeitest nicht am Feld, aber sowas könnte dir auch passieren. Und ich bin dann in Peru. Und das ist jetzt eben entscheidend. Timing ist zwar viel, aber es ist nicht 100%. Das ist mehr als 50, aber es ist nicht alles. Da ist eben das Wichtige gewesen, ich wusste, ich muss zurück und ich muss sofort kündigen. Ich wusste, wenn ich jetzt in Peru bleibe und Wellenreiten gehe und Kitesurfen gehe, dann bin ich danach so gechillt und es ist mir alles wieder egal und dann kündige ich nicht. Und das war so wichtig, Entscheidungen treffen zu können und für Entscheidungen gerade zu stehen. Manchmal sind sie falsch, meistens sind sie wahrscheinlich falsch und in seltenen Fällen hast du Glück, dass sie richtig sind. Und in dem Fall habe ich mir am Anfang gedacht, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ich bin zurück, habe sofort gekündigt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ey, ich habe das damals überhaupt nicht richtig durchkalkuliert. Wie chaotisch diese Entscheidung danach wird. Meine Eltern, das war ein Albtraum für die. Viele Freunde haben gedacht, ich spinne, dass ich nicht weiter irgendwie Unfallchirurg werde. Ja, und das war, ganz ehrlich, das war dann der Auslöser, dass ich sagte, ich muss weg aus dem Ganzen. Ich brauche irgendwie neue Leute um mich rum und deswegen bin ich dann 2012 nach Hongkong.
Nochmal zu dieser Entscheidung, dass du nach Peru geflogen bist und dann aber festgestellt hast, ne, ich muss die Entscheidung jetzt auch zu Ende führen, bist wieder zurück nach Österreich geflogen. Ich vermute mal, auf diesem Rückflug hast du nicht geschlafen, oder?
Also der Hinflug, der war schwierig. Der Hinflug nach Peru, der Rückflug, da war für mich Friede, Freude, Eierkuchen. Da habe ich mir gedacht, okay. Julian, super geil. Hey, das wird die, das, da habe ich, da muss ich sagen, da habe ich Gott sei Dank habe ich das nicht durchkalkuliert. Gott sei Dank bin ich in dem Moment nicht hergegangen und mach das, was man heute machen würde oder was ich immer machen würde und lege mir den genauen Plan zurecht, wie das genau ausschauen sollte und wie das, in welche Richtung das alles gehen sollte. Denn wahrscheinlich hätte ich dann, ja, so wie du sagst, wäre ich in dem Zwiespalt gewesen. So war es aber, dass ich wirklich am Rückflug, also ich kann mich jetzt heute nicht an den Rückflug wirklich erinnern, es ist aber nichts jetzt irgendwie da und meistens erinnert man sich an die Sachen, wenn es irgendwie emotional aufreibend ist. Und das war bei mir im Hinflug. Der Rückflug, weiß ich jetzt 100% gar nicht, wahrscheinlich habe ich geschlafen, aber der ist jetzt für mich nicht ereignisreich in meinem Gedächtnis. Und meistens ist es ja so, wenn man sich an etwas nicht erinnert, dann waren relativ wenige Emotionen im Spiel.
Was zeichnet denn einen guten Unfallchirurgen aus?
Ich glaube, schnelle Entscheidungsfähigkeit. Das ist ganz wichtig, dass du sehr, sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen kannst, dass du in Extremsituationen sehr ruhig bleibst, dass du ein sehr guter Teamleader bist, weil du nie alles alleine kannst, sondern du brauchst immer Leute um dich herum. Das heißt, du musst da echt gut das Team leiten. Und ich glaube, dass du ein guter Handwerker bist. Ich glaube, dass du als Arzt, also guter Arzt, ist meiner Ansicht nach gerade als Unfallchirurg eher nicht so. Ich glaube, eher guter Handwerker. Und ich glaube, wenn du diese 3, 4 Fähigkeiten hast, bist du, glaube ich, als Unfallchirurg ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Also die besten Unfallchirurgen, die ich gehabt habe, und ich habe von ein paar richtig, richtig guten gelernt, einmal in Hall und einmal in Innsbruck. Also was halt da krass war, waren einfach diese schnelle Entscheidungsfähigkeit. Und die kommt natürlich mit Erfahrung. Das ist klar, wenn du eine Sache schon 800 Mal gesehen hast, tust du dir ganz, ganz, ganz leicht. Aber natürlich auch in diesen Situationen einfach wirklich komplett ruhig zu bleiben. Und auch eben das Teammanagement, dass du nicht nur überlegst, was muss ich jetzt machen, sondern dass du dir gleich von vornherein überlegst, was müssen die 6 anderen im ER machen oder im OP machen. Und das war schon, also ja, das ist sicher sehr beeindruckend, sehr wichtig.
Ja, du hast gerade schon davon gesprochen, du bist dann nach Asien gegangen, du hast sozusagen die Medizin aufgegeben, du hast aber auch das Kitesurfen dann beendet, richtig?
Korrekt. Ich bin zwar immer noch, also ich war immer noch viel Kitesurfen, aber mein Profivertrag ist dann 2012 ausgelaufen.
Genau. Und dann ging deine Zeit, oder dann hast du sozusagen bist du als Unternehmer durchgestartet. Wie war denn dein Bild damals, wenn du dich jetzt in diese Situation zurückversetzt, von einem erfolgreichen Unternehmer? Also nicht heute, sondern damals.
Ja, also das Problem kommt, das kommt eben damals von meinem Mentor. Mein Mentor, und das hat er mir danach auch mal eingestanden, dass er mir jahrelang immer diese kleinen Samen so eingesetzt hat, dass ich halt zumindest offen bin für dieses Konzept des Unternehmers. Und für mich war der erfolgreiche Unternehmer, also mein Mentor hat damals seine Firma für 800 Millionen Schweizer Franken verkauft. Also für richtig Geld. Also ich weiß nicht genau, was damals der Wechselkurs war, aber das sind, sagen wir mal, lass es 700 Millionen Euro sein oder 600 Millionen, das ist ja egal. Also es ist wirklich, also richtig, richtig viel Geld. Und für mich war das jemand, der, keine Ahnung, viel Geld hat, der unglaublich erfolgreich ist, der sich seine Zeit selber einteilen kann, zu dem andere Leute voll aufschauen, ja, der halt, keine Ahnung, schöne Anzüge trägt, immer cool drauf ist, zwar echt immer viel zu tun hat, aber ja, halt wirklich so, keine Ahnung, Leute, die halt viel Macht haben, viel Einfluss, und das war halt so mein Bild damals, Anfang oder Ende, Mitte 2012 war das circa, ich glaube, ich bin Mai oder was, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich damals nach Hongkong bin, ja, Mai oder April 2012, glaube ich. Ja, und so war mein Bild. Die Realität ist aber war eine komplett andere.
Inwiefern?
Also die Jahre bei mir 2012 bis 2014, diese 2,5, die waren im Prinzip mein nachgeholter MBA, mein nachgeholter Businesskurs. Also das waren, also es gibt geldreiche Jahre und es gibt lehrreiche Jahre, und diese 2,5 Jahre gehören zu den lehrreichen Jahren, wo ich viel Geld verloren habe, nichts bekommen habe. Ich habe Freunde verloren, ich habe viel Selbstbewusstsein in dieser Zeit auch verloren. Das musste ich mir danach alles wieder aufarbeiten. Weil für mich, und das, also das Grundproblem ist, und das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme des Menschen, ist diese Angst vor Ablehnung. Und diese Angst vor Ablehnung, die war mir nicht bekannt, weil ich war wirklich immer einer der besten Profi-Kitesurfer, das heißt, ich hatte fast kein Problem mit Ablehnung, weil die meisten wollten von mir etwas. So, und als Arzt gibt dieses der Konzept der Ablehnung sowieso nicht, weil du bist irgendwie so der Gott in Weiß. Und das heißt, dieses Konzept der Ablehnung, das gab's für mich nicht. Und ich tat mir einfach so unglaublich schwer am Anfang bei jeglichem Business-Start, weil du natürlich per Definition bei einem Business-Start irgendwas machen musst, was irgendwie davor noch wenige andere Leute gemacht haben. Das heißt ja nicht, dass es keiner gemacht haben muss, aber wenige. Und das war so unglaublich schwierig für mich. Und was ich damals gemerkt habe, war, und das ist mir dann 2014, 2015 dann in der Reflexion aufgefallen, ich hatte damals eben der Time Horizon, also der Zeithorizont, wie ich Sachen durchstrukturiert habe, wurde unglaublich kurz. Also ich hatte normalerweise beim Kitesurfen, in der Medizin, ich hatte Monate, meistens Jahre an Zeithorizont, an die ich gedacht habe. Also es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, wie komme ich jetzt die nächste Woche durch, sondern es war immer, wie sieht das Studium bei mir jetzt heute, dieses Jahr aus, nächstes Jahr, wie kann ich das mit Kitesurfen kombinieren, wie sehen meine Events beim Kitesurfen über die nächsten 2 Jahre aus, wann habe ich irgendwelche Camps, wo habe ich die Fotoshootings, das ist über Monate, Jahre hinaus geplant gewesen. Und plötzlich ist es zusammengeschrumpft und es ging nur mehr über Tage und Wochen. Und das war der allergrößte Fehler in dieser Zeit. Und das war eben, ich habe gesagt, also wenn der Zeithorizont, der Time Horizon zu kurz wird, dann werden deine Entscheidungen in meisten Fällen sehr, sehr, sehr schlecht. Und meine Entscheidungen waren dann einfach nicht gut. Sie waren schlecht, was Business-Entscheidungen angehen, was Investment-Entscheidungen angehen, was Menschenentscheidungen, also Freunde-Entscheidungen angehen, war einfach echt nicht gut. Durch die Bank. Also, aber viel, viel, viel gelernt. Also wirklich, ohne diese Zeit, ich wäre heute nicht, wo ich da bin. Also ich bereue in dieser Zeit gar nichts. Ich Ich möchte sie nicht einfach nochmal durchlaufen.
Du hast davon gesprochen, dass dein Selbstvertrauen gelitten hat. Wie würdest du denn anderen Menschen, oder welchen Rat würdest du anderen Menschen geben, die in dieser Situation sind, dass sie gerade Selbstvertrauen verloren haben und sie möchten Selbstvertrauen gewinnen? Was würdest du raten?
Also das, was du brauchst, ist im Prinzip Selbstwertgefühl. Das heißt, ich definiere das über eine Formel, das heißt, du bist Selbstwertgefühl, und Selbstwertgefühl besteht aus zwei Faktoren, einmal Selbstvertrauen und einmal Selbstbewusstsein. So, wir sprechen meistens von Selbstvertrauen, weil das den Leuten ein bisschen gängiger ist, aber eigentlich ist es Selbstwertgefühl, also wie viel bist du wirklich wert. Und wie viel du wert bist, besteht dann immer aus zwei Dingen. Einerseits Selbstvertrauen, das heißt, du vertraust in dich, und das zweite, dir ist bewusst, in was du wirklich gut bist. Und ich glaube, dass diese zwei Sachen, dass du weißt, in was du wirklich gut bist, also dieses Bewusstsein, was bist du gut, in was bist du schlecht, und dass du da auch wirklich vertraust, wenn du weißt, ich bin eigentlich gut in was, dass du auch wirklich dem vertraust. Und es gibt, und also jedem, dem Selbstwertgefühl fehlt, und es fehlen wahrscheinlich 90% der Menschen oder noch mehr, fehlt Selbstwertgefühl, kommt von einem dieser zwei Punkte. Das ist ein Konzept, das habe ich über einen komplett anderen Mentor eigentlich gelernt. Ich habe das in einem Buch, das heißt Grenzenlos erfolgreich, habe das ziemlich ausführlich beschrieben. Es hängt natürlich von Mensch zu Mensch ab, von welchen dieser beiden Faktoren mangelt es ihnen. Und meistens kann es an beiden mangeln. Es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass die Leute schlechtes Selbstbewusstsein haben. Im Englischen diese Self-Awareness, also dass ihnen fehlt zu verstehen, in was sind sie gut und in was sind sie nicht gut. Und dann vertrauen sie sich selbst in den falschen Dingen. Und sie sind dann so überrascht, dass nichts funktioniert. Und dann, ja, laufen die in eine Todesspirale rein, weil das ist ja im Prinzip selbstaufbauend. Das heißt, Selbstwertgefühl kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es kommt, dass du heute ein bisschen hast und morgen hast du ein bisschen mehr und dann hast du ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und es wird immer ein bisschen mehr und irgendwann ist es natürlich unglaublich viel. Und das Problem bei Selbstwertgefühl ist, wenn du, wie bei jedem Turm, den du baust, es ist relativ schnell zerstörbar, gleich wie jeder Turm sehr schnell zerstörbar ist, und es dauert sehr lange, den wieder aufzubauen. Und du musst eben an beiden Hebeln angreifen. Du musst wirklich in diese Selbstreflexion rein, dass du wirklich dir bewusst ist, in was bist du gut, in was bist du schlecht. Und das ist sehr schmerzhaft. Und ich merke,
Wie finde ich das heraus?
Das Beste ist, du hast wirklich gute Freunde, mit denen du ehrlich reden kannst. Und du brauchst Freunde, die da keine Angst haben, dir schmerzhafte Sachen zu sagen. Das beste Beispiel, meine Frau wirkt mich sicher, wenn sie diesen Podcast hört, und die hört sich diesen an. Also das beste Beispiel war mir ihr gegenüber. Meine Frau hatte früher sehr schiefstehende Zähne. Und diese schiefstehenden Zähne waren ihr bewusst, und das hat jetzt überhaupt nichts mit schiefstehenden Zähne zu tun, sondern es ist natürlich gesundheitlich schon mal nicht so gut, weil der Zahnschluss nicht sauber war. Aber was bei ihr natürlich krass war, sie hat nicht so gelächelt, wie sie eigentlich lächeln hätte sollen oder eigentlich auch hätte lächeln wollen, weil sie unterbewusst immer genau gewusst hat, dass dieser Zahnstatus da ist. Aber es war so unterbewusst, dass sie das nicht gewusst hat. So, und ich mit meiner Elefanten in den Porzellanladen rein, sag bei ihr, und wir sind auf einem total romantischen Trip in Disneyland, in Frankreich oder Disney World, ich weiß nicht genau, ob das Disneyland oder Disney World war, jedenfalls war es in Paris, und ich sag ihr bei einer Fahrbahn, sag ich ihr einfach mal, während wir so anstehen, sag ich so zu ihr, du sag mal, hat dir eigentlich noch nie einer gesagt, dass deine Zähne voll hässlich sind? Oh, und das war halt nach 1,5 Jahren zusammen. Und es war natürlich verständlich, und ich verstehe es, dass sie dann natürlich voll sauer mit mir war. So, aber, ich hätte, also, das Resultat, und das sagt sie heute, das ist eines der besten Resultate, was passiert ist, weil es hat ihr wirklich nie jemand gesagt, nie. Und sie hat es zwar selber wahrscheinlich unterbewusst, wie jeder auch immer seine Stärken und Schwächen unterbewusst weiß, aber weil es nie jemand anderer sagt, kommt es halt nie wirklich zum Vorschein. Und sie ist dann in dem Moment, ist sie wirklich hergegangen und sagt, okay, sie lässt sich das mal anschauen, ist es nicht nur von der Schönheit her, sondern auch von der Gesundheit. Und sie war dann bei einem Kieferorthopäden. Und der hat gesagt, ja, man braucht das nicht operieren, gar nicht, sondern sie braucht halt da Invisalign und braucht halt ihre schöne Zahnspange und so weiter. Und das hat bei ihr Wunder ausgelöst. Also nicht nur, wie einfach ihr Lächeln ist, wie ihre Ausstrahlung dadurch ist. Und das ist einfach, und das ist jetzt sozusagen das Bewusstsein. Und das hat dann was geändert. Und ich glaube, dass das, klar kann man das selber machen. Und wenn jemand sehr gut im Reflektieren ist und sehr, keine Ahnung, gut da sitzt und wirklich ehrlich mit sich selbst reflektiert, dann funktioniert das. In den meisten Fällen sind das bei mir immer andere Menschen gewesen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie motiviert man andere Leute, einem so Feedback zu geben? Und der Punkt ist hier, dass man sich immer für das Feedback bedanken muss. Und das ist eines der wichtigsten Aufgaben, aber der schwierigsten Aufgaben, weil die meisten Menschen, die kriegen Feedback, und wenn es gutes Feedback ist, dann geht's unter die Haut und dann hasst man dieses Feedback. Und dann ist die erste Reaktion, dass man sofort die Verteidigung hochfährt. Und das ist ganz normal, und das passiert mir heute auch. Aber die einzige wahre Reaktion ist zu sagen, du hast vollkommen recht, vielen Dank. Das ist die einzige wahre Reaktion. Und dann motivierst du Leute, dir ehrliches Feedback zu geben. Und ich, also, wie gesagt, ich bin der Falsche, um jetzt dir selber eine Strategie zu geben, wie du jetzt selber besseres Selbstbewusstsein bekommst. Ich habe das meistens über andere Menschen bekommen. Selbstvertrauen kannst du dich selber auch ein bisschen aufbauen, indem du einfach immer reflektierst. Du machst zum Beispiel so ein Rockstar-Glas, so nenne ich das immer, da hast du irgendwie so ein Glas und immer wenn irgendwas Geiles ist, wenn du einen coolen Social-Media-Post kriegst oder ein cooles Feedback, cooles Zitat oder irgendwas, dann screenshottest du das oder schreibst es auf, druckst es aus, haust es dort rein und dass du es wirklich jeden Tag regelmäßig anschaust, einmal pro Woche regelmäßig das Glas leerst und sagst, boah cool, was waren denn alles für coole Nachrichten, weil sonst ja keine Ahnung, hat man viel zu leicht, gibt man Hatern, Neidern, irgendwelchen Kritikern, die wirklich keinen Platz in unserem Leben haben sollten, zu leicht die Chance, dass man da irgendwie aufgibt und so baut man halt Schritt für Schritt sein Selbstwertgefühl auf, hoffentlich.
Finde ich eine gute Idee mit diesem Rockstar-Glas. Gab es denn oder hat es eine Person gebraucht, die dir ihr ehrliches Feedback gibt, damit du dich aus deinem Unternehmen, was du gegründet hast, 10x, jetzt zu Beginn dieses Jahres zurückgezogen hast?
Das war ja nicht so, jetzt sagen wir mal, ich wäre heute immer noch im Unternehmen, wenn es nur nach mir gegangen wäre. Okay. Ich glaube, der Fehler da war einfach und wiederum, das hat wiederum ein Mentor jetzt mir auch gesagt, oder? Also das hat er mir davor schon gesagt. Ja, ist ja meistens so, wenn du auf Leute hörst, die eigentlich schlauer sind als du und du glaubst, du bist schlauer als die, dann verlierst du meistens irgendwann. Und ich habe mir gedacht, ich weiß es besser und ich wusste es nicht besser und es war halt nicht gut, dass wir zum Beispiel zu dritt waren. Und ja, wenn man dann halt in der Minderheit ist, dann ja, hat man oft, also kann man oft andere Sachen wollen als die anderen beiden und geht halt dann doch nicht in die Richtung, wie man es will.
Das heißt aber, es ist schon richtig, ne? Du hast dich jetzt komplett da zurückgezogen.
Komplett. Also, ja, ich meine, das Einzige, was jetzt noch ist, ich habe noch meine Aktien, die ich eigentlich verkaufen möchte. Das heißt, zurzeit suche ich nach einem Käufer. Also vielleicht, wenn jemand zuhört und sagt, ja, ich habe das notwendige Kleingeld, ich kaufe dem Julian die Aktien ab, dann würde ich sofort verkaufen. Aber sonst, genau, also ist komplett getrennt. Also ich musste als Präsident zurücktreten. Ich darf und ich bin offiziell als Co-Founder. Ich glaube nicht bei Ihnen auf der Webseite, aber ich bin offiziell Co-Founder und ich bin nicht mehr an Bord. Das musste ich auch zurückgeben und genau, habe meine Token habe ich verkauft. Auch die neuen Token werde ich verkaufen. Also da ist ein komplett cleaner Cut. Die hoffentlich machen das Beste aus ihrem und ich möchte eigentlich das Beste aus meinem machen und ja, also keine Ahnung, jedem das Seine. So würde ich das sagen, glaube ich.
Aber tut das nicht auch ein bisschen weh?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt ist, wie lange ist jetzt her? 4 Monate. Nach 4 Monaten geht es natürlich deutlich besser. Vor allem jetzt ist, also klar, die ersten paar Wochen waren, also die waren wirklich schlimm. Das war vergleichbar mit, wie ich damals einfach so viel Geld verloren habe, weil das war halt für mich, ja, ich habe irgendwie so mein Baby verloren, ich habe irgendwie das verloren, für das ich alles gerade gestanden bin. Wir haben so viele Fehler gemacht, die nicht unbedingt von mir gemacht worden sind, aber als Team stehst du gerade dafür da, oder? Auch wenn jemand anderer die Entscheidung trifft, dann stehst du als Team dafür gerade da und es war für mich nie das Problem, gerade da zu stehen. Ich habe alle mein Herzblut reingesteckt und klar, dann tut das natürlich, das tut unglaublich weh. Ja, das Beste, was ich damals gemacht habe, war, das Ganze ist am 7. Januar passiert, am 9 in der Früh und ich bin dann im Februar bin ich dann, zuerst, es war von meiner Frau geplant, das war ziemlich cool, sind wir zuerst nach Helsinki, nach Finnland, ganz in den Norden rauf und haben dort wirklich Nordlicht angeschaut, waren halt komplett ohne Internet abgeschnürt, das war dann zu meinem Geburtstag und das war einfach schon mal sehr, sehr gut, einfach weg auch aus dieser gewohnten Umgebung und wir sind danach, das war einfach ein bisschen schlecht geplant wahrscheinlich von der Richtung, aber das hat einfach gepasst, sind wir danach 3 Wochen nach Neuseeland mit einem Campervan. Ich war noch nie so lange in Neuseeland. Ich war zwar schon in Auckland, aber nie wirklich jetzt rum in Neuseeland. Und ja, das war verdammt gut. Und das war dann im den ganzen Februar waren wir da halt weg. Und im März war ich dann 2 Wochen in Amerika. Und da war ich habe ich eben meinen Mentor besucht, der in Miami lebt und der mir eben viele von diesen Tipps gegeben hat. Und das war für mich so einfach mal andere Gedanken, andere Menschen, andere Umstände. Und dann ist halt jetzt so, dass man sagt, okay, passt, klar, war. Also ich muss jetzt sagen, also ich bin jetzt glücklich, wie ich jetzt bin. Ich glaube, ich wäre auch glücklich, wenn ich noch bei TenX wäre. Das wäre, glaube ich, kein Thema. Aber ich glaube, man muss halt das Beste aus den Umständen machen. Und ich glaube, das habe ich auch gemacht. Gut, dann wiederum, man hat natürlich auch dann unglaublich Glück. Ich habe meine ganzen Token verkauft und habe die halt in Bitcoin verkauft. Und gut, jetzt über die letzten 6 Wochen hat sich Bitcoin mehr als verdoppelt. Das war natürlich wiederum, ja klar, dann sagt man halt super, gut, ja, das ist halt das Glück unter Anführungszeichen. das Beste aus allem draus machen. Schade, jein. Also gut, die anderen zwei, oder Tobi allen voran, wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er das Beste gefunden hat. Ja.
Mhm. Du hast in einem Podcast, ich glaube, ich habe das im Januar 2018 mal gehört, du hast von einer Interviewfrage gesprochen, auf die du keine Antwort hattest. Und zwar war das die Frage, was denn die Berufe des Kitesurfers, des Unfallchirurgen und des Kryptounternehmers gemeinsam haben. Und deswegen stelle ich dir die Frage jetzt einfach nochmal. Und deswegen habe ich eben auch mal dezidiert nachgefragt, was denn diese Berufe auszeichnet. Also wie würdest du diese Frage heute beantworten? Was haben diese Berufe alle gemeinsam für dich?
Ich glaube, Stefan hat mich die gefragt, oder? Stefan Friedrich.
Ja, das ist richtig.
Ja, genau. Also das war sehr interessant, weil er hat mich danach, also dann off the record, hat er mich dann gefragt und sagt er, Julian, du wolltest doch, und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er geglaubt hat, was ich sagen wollte. Er hat irgendwie gesagt, Julian, du wolltest doch sicher das und das sagen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, was er glaubt hat, was ich sagen wollte, weil ich habe damals also wirklich keine Antwort auf die Frage gehabt und auch off the record danach überhaupt keine Ahnung und ich habe überhaupt nicht zugestimmt mit dem, was er mir irgendwie, was er geglaubt hat, was ich sagen hätte wollen. Und ich glaube, dass heute, also ich weiß nicht, wie die heute zusammenhängen. Für mich war einfach, wenn ich zurückschaue, macht es für mich total Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich macht es total Sinn, dass ich im Kitesurfen extrem viel über Branding, extrem viel über Marketing gelernt habe, dass ich heute einfach brutal nutzen kann und brutal nutze. Ich habe als Arzt, in der kurzen Zeit, wo ich Arzt war, viel über Entscheidungen gelernt, viel über Risikobereitschaft. Ich habe ganz, ganz, ganz viel in der Medizin gelernt über wissenschaftliches Arbeiten, über ja schwere, komplizierte Sachen zu verstehen. Und das hätte ich als Kitesurfer sicher nie gelernt. Und das brauche ich heute. Ich brauche das heute, wenn ich rechtliche Verträge lese. Ich brauche das natürlich in der Kryptografie. Wir brauchen das, wenn wir gemeinsam programmieren. Ich bin nicht der beste Programmierer, überhaupt nicht. Aber ich kann gut genug programmieren, dass wenn wir bei uns mit den ganzen Developer-Teams arbeiten, dass ich mich dazusetze, dass ich in den Teammeetings drinnen bin und dass ich genau verstehe, um was es geht. Ich muss den Code nicht selber schreiben und das kann ich auch nicht. Ich kann aber mit den Leuten ohne weiteres drüber sprechen und das macht für mich heute voll Sinn. Ob das jetzt irgendwie für andere Menschen zusammenhängt, das weiß ich nicht. Aber für mich hängt es auf jeden Fall irgendwie zusammen.
Mhm. Wir werden jetzt nicht die Zeit dafür haben, noch ausführlich in deine Kindheit zu blicken. An der Stelle empfehle ich einfach eins deiner Bücher, wo du die 25 Geschichten erzählst. Ich werde das Buch auch verlinken. Da steht nämlich einiges, oder da bekommt man ein sehr schönes Gefühl davon, wie du aufgewachsen bist, was dich da geprägt hat.
Meine Mutter, ja.
Genau. Und worauf ich aber definitiv noch zu sprechen kommen möchte, ist dein aktuelles Buch. Und es schwingt ja eigentlich auch schon so als Grundton die ganze Zeit in unserem Gespräch mit, weil du häufig von Time Horizon gesprochen hast. Das ist ja, steckt im Titel, das Time Horizon Prinzip. Du hast du möchtest herausfinden, wie denn die erfolgreichsten Menschen der Welt ihre Work-Life-Balance meistern, ja, wenn ich das so sagen kann. Jetzt gibt's ja viele Bücher über Zeitmanagement und es gibt auch sehr viele Bücher über Produktivität. Warum bist du denn der Meinung, dass noch eins gefehlt hat?
Das Buch ist wirklich kein Zeitmanagement oder kein Produktivitätsbuch, weil ich glaube, dass sich die besten und erfolgreichsten Menschen der Welt, und das weiß ich ziemlich genau von einem Mentor, den ich in Afrika zufällig bei einem, wiederum, ich weiß, die Leute hören das an und sagen, hey, Alter, passiert bei dem irgendwas irgendwie nachvollziehbar oder ist das immer alles nur Zufall und Glück? Aber es ist, also, ich glaube, ich glaube so, wenn ich diese Sachen sage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zufall eintrifft, ist extrem hoch. Aber dass genau dieser spezielle Zufall eintrifft, der ist einfach wirklich Glück. Weil das ist das Gleiche, also ich nehme das Beispiel immer so, ich schmeiß 100 Spaghetti an die Wand. Kein Mensch kann dir davor sagen, welche Spaghetti bleibt an der Wand kleben, aber dass ein paar Spaghetti kleben bleiben, ist sehr wahrscheinlich. Und das ist genau das Gleiche hier. Das heißt, ich treffe diesen Mentor in Afrika. Wir sitzen auf einem Segelboot und quatschen über Gott und die Welt. Und plötzlich kommt er mit mir zum Sprechen, wie er bei Firmen gelernt hat, die Produktivität zu erhöhen. Und damit war es, und wir hatten damals noch so ein paar Gespräche. Und das war 2013 oder sowas, glaube ich. Und 2014, ich habe es kurz davor angesprochen, war für mich so, also ich war 2012 bis 2014 einfach, das war eine unglaublich schwierige Zeit für mich. Und das war irgendwie dann so Zeitpunkt, ich musste das ändern. Und ich hatte dann wieder ein krasses Erlebnis. Ich beschreibe das eben in diesem Buch, so geht das ganze Buch los. Ich sitze am Flieger von Bangkok nach Hongkong und ich stürze fast mit dem Flieger ab. Wir haben Rauch in der Kabine und das war wirklich am echten, ich habe mit dem Leben abgeschrieben gehabt. Und wieder mal, also so wie damals, paar Jahre zuvor, wo es damals dem anderen Menschen, dem Patienten so gegangen ist, ist es mir jetzt knapp 3 Jahre danach so gegangen. Und ja, ich habe dann gewusst, hey, Julian, so geht's nicht weiter. Das war ein kleiner Hilfeschrei vom Universum. Du musst irgendwie was Besseres aus deinem Leben machen. Und dann hat mich halt so interessiert, ja, wie kann ich jetzt diese Produktivität mit mir erhöhen? Und wie kann ich jetzt wieder irgendwie in die richtige Richtung finden? Und ich erinnere mich halt an meinen Mentor und ruft ihn dann an, beziehungsweise schreibt ihm eine E-Mail und dann telefonieren wir. Und dann kommt eben dieses Gespräch, dieses Thema Work-Life-Balance, Zeitmanagement und so weiter auf. Und es war nicht unbedingt das, was ich gesucht habe. Es waren schon die Sachen, die mich interessiert haben. Aber es ging um ein ganz anderes Konzept und es ging darum, woher wissen diese erfolgreichsten Menschen der Welt, an was sie jetzt gerade arbeiten sollen und wie sind die Dinge und warum sie an diesen Dingen arbeiten sollen. Und wie sagen sie zu Dingen Nein und wie sagen sie zu Dingen Ja und wie sind sie trotzdem glücklich im Leben? Und diese ganzen Fragen haben mich wirklich geplagt. Und er hat dieses Konzept, also zuerst habe ich ihm das nicht geglaubt, aber er hat dieses Konzept von Steve Jobs, von Apple gelernt und das hat sich aber danach alles als wahr herausgestellt. Er hat unglaublich viele Fortune 500 Firmen eben gecoacht als Unternehmensberater. Und hat eben diese ganzen Konzepte dort gelernt und sagt und hat halt mir gelernt, hey, man kann diese Konzepte auch als Privatmensch ohne weiteres umsetzen. Und die Konzepte sind relativ einfach und das hat relativ wenig jetzt mit Time-Management oder mit Work-Life-Balance zu tun. Und der Grund, warum ich glaube, dass es dieses Buch braucht, oder es ist ja nicht mal das Buch, sondern dieses Konzept und dieses Wissen, diese Prinzipien, ist, ich habe jedes verdammte Time-Management-Buch da draußen und jedes verdammte Work-Life-Buch da draußen, jedes Journal, jeden Planer irgendwie versucht zu nutzen, und ich bin nicht zur Lösung gekommen. Und es kann sein, dass jemand meine Sachen, die ich jetzt da irgendwie versucht zu erklären, versucht und sagt, also das funktioniert mir gar nicht. Aber dieses eine Buch, über das ich total fluch, das hat bei mir alles gelöst. Und es mag ohne weiteres sein. Und ich glaube, dass jeder Mensch da ein bisschen anders ist. Aber diese Konzepte, gerade so dieses Time Horizon Prinzip, dies habe ich halt noch nie so einfach runtergebrochen bekommen, wie ich das damals von meinem Mentor runtergebrochen habe. Und das ganze Buch ist im Prinzip, so gut es geht, eine Wiederherstellung von den Gesprächen zwischen mir und meinem Mentor. Und geht im Prinzip nur auf das raus, dass die Menschen, also das Grundkonzept ist, die Menschen, die weiter in die Zukunft nach vorne schauen und sich genau überlegen, was wollen sie denn mal haben, wo wollen sie denn hin? Und danach praktisch diesen Pfeil dorthin ziehen und sich danach überlegen, was muss ich denn jetzt machen und was muss ich nicht machen, damit ich dort mal ankomme. Und das ist das Grundprinzip dahinter. Und die wenigsten Leute machen das. Und ich hatte immer schon Vision Board in meinem Leben, aber ich hatte nie irgendwie eine klar definierte Bucketlist. Irgendwelche Dinge, die ich auf jeden Fall in meinem Leben vor meinem Tod mal erreichen will. Und mein Mentor hat mich damals gezwungen, meine Bucketlist zu schreiben. Und das war für mich total schwer, weil das war das eine, eine richtig geile Villa irgendwo hinzukleben und zu sagen, das ist jetzt meine neue Villa und dort will ich mal irgendwann mal es leben. Aber es ist was anderes, genau zu definieren, was hat diese Villa, was hat diese Villa nicht, welche Sachen möchte ich alle mal erleben, welche Menschen möchte ich denn alle mal kennenlernen. Und das ganz klar mit so einer Checkliste einfach mal hinzuschreiben. Und das ist zwar weit in der Zukunft und das war für mich super, super schwer damals. Und er hat mich damals gezwungen, das zu machen. Und das war für mich so der Auslöser, wie gesagt, okay, Basti, das ist das, was ich will. Ich will mal ein Unternehmen haben, das mindestens eine Milliarde wert ist. Und das habe ich genauso hingeschrieben. Okay, passt. Und was muss ich jetzt machen, um dorthin zu kommen? Und dann war mir schon klar, all die 15 verschiedenen Sachen, die ich in den letzten 2,5 Jahren irgendwie probiert habe, das kann gar nicht das sein, weil keines von diesen 15 verschiedenen Sachen hätte potenziell mich überhaupt dorthin bringen können. Als Arzt, ich hätte gar nicht dorthin kommen können, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich glaube, dass es bei vielen, vielen Menschen heute so ist. Die machen alle irgendwas, weil sie glauben, das ist genau das, was sie machen müssen. Aber wenn sie ehrlich dann plötzlich da sitzen und eben diesen Time Horizon haben, dann rückrechnen und dann wissen, was muss jetzt der allernächste Schritt sein, dann verstehen die gehen in die komplett falsche Richtung. Und plötzlich war dieses Konzept von Work-Life-Balance komplett anders, weil Work-Life-Balance besagt ja, dass das, was du in der Arbeit machst und das, was du in deinem Leben machst, dass das komplett konträre Sachen sind. Aber das braucht ja gar nicht so sein. Das kann in Bereichen so sein, aber es braucht in vielen Bereichen gar nicht so sein. Und das sind einfach, und Zeitmanagement. Zeitmanagement bedeutet, dass du Zeit managen kannst. Es gibt keinen Menschen dieser Welt, der Zeit managen kann. Das Einzige, was du mit Zeit machen kannst, ist, du kannst sie eintauschen. Das Einzige. Und wenn du nicht proaktiv deine Zeit eintauschst, du tauschst jede Sekunde in jeder Sekunde ein. Es gibt keinen Menschen, der je irgendein Astronaut, der ewig lang um die Erdumlaufbahn fliegt, aber sagen wir mal, es gibt noch keinen Menschen auf der Welt, der je eine einzige Sekunde aufgespart hat. Gibt's nicht. Das heißt, dieses Wort Zeitmanagement, das bringt in uns schon ein voll falsches Bild. Und das richtige Bild ist Zeittausch. Und das ist das Einzige, was ich mich fragen muss. In was tausche ich denn meine Zeit? Und was ist der Gegenwert, den ich bekomme? Und die Menschen, die eben glücklich sind im Leben, die viel erreichen, und das heißt nicht unbedingt, dass das Gleiche ist, aber ich mache jetzt einfach da gewisse Punkte dran, die haben einfach gelernt, ihre Zeit gegen einen besseren Wert für sie zu tauschen. Und das heißt nicht unbedingt mehr Geld. Es kann mehr Geld heißen, aber es kann auch ganz andere Sachen sein. Es kann auch einfach ein toller, emotionaler Moment sein. Es kann ein tolles Erlebnis sein. Und das sind viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und in was du diese Zeit eintauscht, das ist das Essentielle. Und darauf basiert eben dieses ganze Time-Horizon-Prinzip.
Ich finde das schön, wie viel... Ja, man spürt dir halt diese Energie an, ja, die da in dir steckt und die auch wahrscheinlich dann in diesem Buch steckt, was du da loswerden willst, was dir auf dem Herzen liegt. Wenn ich da aber auch einmal kritisch nachfragen kann, weil du sprichst ja oder du greifst viele persönliche Beispiele auf und das ist ja das, was du häufig in deinen Büchern machst und ich finde das sehr angenehm und das hat dann immer eine persönliche Note. Damit suggerierst du aber auch natürlich, dass du es geschafft hast, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Inwiefern besteht denn für dich oder inwiefern siehst du die Gefahr, dass die Leser dein Leben führen wollen und dabei vergessen, was ihr Leben ist?
Ich finde es eine wirklich gute Frage. Du wirst in Teilen sicher recht haben. Ich glaube aber, dass ich sehr, sehr oft versuche zu sagen, dass Sachen, die mir vielleicht wichtig sind und die mich vielleicht glücklich machen, wahrscheinlich nicht die Dinge sind, die vielleicht jemand anderen glücklich machen und die vielleicht für jemand anderen wichtig sind. Und das versuche ich schon immer ein bisschen zu highlighten in dem ganzen Prozess. Das ist natürlich, aber vom Prinzipiellen stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Die Frage ist immer, wie bringst du einen Punkt rüber? Wie schaffst du ein Beispiel zu erzählen? Wenn du eine eigene Geschichte dazu hast, dann hilft das, weil Geschichten erzählen oft Sachen deutlich besser als irgendwie die trockenen Fakten. Aber ja, du wirst recht haben, dass das natürlich auch wieder für den anderen Menschen oft ist, okay, ich muss genau den gleichen Weg gehen. Etwas, was ich vielleicht in Time Horizon ein bisschen anders mache als bei allen anderen Büchern, ist, dass ich erstens die Zeit, also in allen anderen Büchern stehe ich vom Erzählerischen her in der Gegenwart und ich erzähle die Geschichten aus der Vergangenheit, wie ich in die Gegenwart komme. Das heißt, ja, der Leser oder der Zuhörer, wenn er es in Audioform hört, lebt genauso, wie du das sagst. Wenn ich heute dort ankommen will, wo der Julian ankommt, dann muss ich diese Wege so gehen. Und im Time Horizon drehe ich das komplett um. Im Time Horizon gehe ich im Prinzip und nimm den Zuhörer oder Leser genau durch diese Gespräche und genau durch diese Sache mit und ich bring genau dieselben Frustrationen rein, die ich hatte, genau die gleichen Fehler, die ich in dem gemacht habe, wenn mein Mentor zu mir sagt, mach das und ich mach komplett was anderes und wie ich dann komplett dieselben Fehler mache. Und ich gehe im Prinzip, ich nehme den Leser oder den Zuhörer hier im Prinzip mit und ich beschreibe dann gar nicht so im Detail, wo ich dann am Ende wirklich alles, wo ich dann alles habe. Ich reiße es vielleicht kurz an, aber es ist anders wie in den anderen Büchern von der Sichtweise her. Weiß nicht, ob das Problem, was du aufwirfst, gerechtfertigterweise, ob das löst, aber ich weiß, dass alle Leute, die das Buch bis jetzt gelesen haben, sagen, dass das eine ganz, ganz, ganz interessante Erzählform und Sichtweise durch diesen Prozess ist, weil es eben nicht so ist, dass sie jetzt einfach nur da sitzen und wir gehen jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft, sondern wir bleiben in der Gegenwart, 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 Gegenwart und der Leser oder Zuhörer bleibt im Prinzip mit dabei. Vielleicht hilft das auch ein bisschen. Der Kritikpunkt ist fair.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen systemimmanent. Immer bei solchen Sachen, ne? Wenn jemand, und du bist ja sehr sichtbar, du bist sehr hörbar da draußen und du bist erfolgreich unterwegs und das schwimmt natürlich immer so mit. So dieses, hey, du kannst so werden wie ich. Irgendwo deswegen stelle ich die Frage, weil das hat mich in der Vorbereitung sehr beschäftigt. Auf der einen Seite ist das ganz normal, du kannst das nicht vermeiden. Das geht gar nicht. Auf der anderen Seite kann es halt aber auch, hat das irgendwie halt auch eine Kehrseite. Also ich habe da ja auch keine Antwort drauf, ne? Auf diese, aber es ist halt irgendwie so eine. Es ist was.
Ich finde den Punkt super fair und das ist ein Punkt, der, also wo ich jetzt nicht sage, ich habe mir den spezifisch jetzt schon mal durchüberlegt, das werde ich auf jeden Fall machen. Aber was ich mir schon oft überlege, ist, glaube ich, dass Menschen, also die Grundfrage ist, glaube ich, dass ich irgendwelche besonderen Voraussetzungen gehabt habe, um heute dort anzukommen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich jetzt irgendwie massiv erfolgreich bin. Habe ich mehr Geld als Durchschnitt? Ja. Habe ich einen besseren Körper als die meisten Leute? Ja. Habe ich, keine Ahnung, eine tolle Beziehung besser als die meisten Leute? Ja. Aber das sind alles diese Dinge, ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie genetisch toll veranlagt bin. Wirklich nicht. Auch nicht, dass ich jetzt aus reichem Hause komme. Auch nicht. Auch nicht, weil ich sage, unsere Beziehung oder irgendwie meine Eltern hatten so eine tolle Beziehung. Die Eltern von meiner Frau sind geschieden. Also das ist nicht jetzt irgendwie, ich glaube, du kannst viele dieser Dinge erlernen. Ich glaube, etwas, was ich, was was ich mitbekommen habe. Und das, also ich glaube, für Motivation brauchst du zwei Dinge. Entweder hast du unglaubliche Selbstdisziplin und im Prinzip, das ist das ganze Thema zu dem zum Grenzenlos erfolgreich Buch. Oder, und das ist jetzt im Prinzip, worum Time Horizon geht, du hast einen so einfachen Weg vor dir, dass er so klar da ist, dass du eigentlich gar keinen anderen Weg mehr gehen willst. Und ich glaube, dass ich unterschiedliche Ansätze zu unterschiedlichen Zeitpunkten in meinem Leben bekommen habe. Entweder von meiner Mutter oder von Mentoren. Und von meiner Mutter kam halt immer dieses Konzept von Selbstdisziplin. Dass Selbstdisziplin die wichtigste Fähigkeit im Leben ist. Und das glaube ich bis heute noch. Und ich glaube, dass mit Selbstdisziplin praktisch alles erreichbar ist. Ich glaube aber, und das habe ich eben bei vielen anderen Menschen gesehen, die eben überhaupt keine Selbstdisziplin haben oder sehr, sehr wenig, die eben aber offensichtlich hergegangen sind und so faul sind, dass sie immer den einfachsten Weg finden, aber den einfachsten Weg nicht nur für den nächsten Tag, sondern den einfachsten Weg für die nächsten 10 Jahre und sich den so schön zurechtlegen, dass es einfach ganz klar ist, dass sie nur den gehen können, weil alles andere ist viel zu kompliziert. Und darum geht es im Prinzip bei Time Horizon. Und ich verwende unterschiedliche Strategien zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber der Punkt, den ich wirklich glaube, und davon bin ich überzeugt, ich habe keine speziellen Voraussetzungen, dass ich heute Millionär bin, dass ich heute eine tolle Beziehung habe, dass ich heute irgendwie total fit bin. Ich kann dir genau die Punkte runterbrechen, wo ich 300 Fehler davor gemacht habe oder 10 Fehler davor gemacht habe und dann beim 11. Mal habe ich es halt glücklicherweise richtig gemacht. Und wenn es beim 11. Mal nicht passiert wäre, wäre es wahrscheinlich beim 19. Mal oder beim 25. Mal passiert. Eben, dann fliegt halt ein anderes Spaghetti runter. Aber ich glaube, dass das, und das ist, glaube ich, das, was ich versuche, dem Leser rüberzubringen, was ich hoffe, dass die Leser schon verstehen, dass das Endresultat für jeden ein anderes ist. Das, was für mich eine gute Beziehung ist, ist für dich, für jemand anderen wahrscheinlich eine nicht so tolle Beziehung. Und das Gleiche, der eine sagt, er braucht keine 1 Million Euro und der andere sagt, er braucht 100 Millionen Euro. Und ich glaube zum Beispiel, ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn sie wirklich genau wissen, was sie wirklich alles wollen, wahrscheinlich 1 Million Euro im Monat wollen. Und der einzige Grund, warum sie es nicht wollen, ist, weil sie nicht genau wissen, was sie damit anfangen können. Aber das ist auch okay. Aber der Punkt ist, die Leute, jeder hat da seine eigene Definition. Ich kenne Leute, die sagen, hey, sie haben 5.000 Euro im Monat, die wollen keinen Euro mehr. Und ich kenne Leute, die leben mit 1.500 Euro und sind in Thailand oder in Bali und die wollen keinen Euro mehr, wollen nichts in ihrer Lebenssituation ändern, weil sie wirklich glücklich sind. Und mich würde das wahnsinnig machen, aber ich würde die wahnsinnig machen, weil die halt alle sagen, hey Julian, du hast so viel Stress, du machst so viel, mach doch mal eine Auszeit, du bist immer irgendwie unterwegs. Verstehe ich. Das ist so, wie ich für mich zurzeit glücklich bin. Vielleicht bin ich in 5 Jahren so nicht mehr glücklich. Aber dein Punkt ist mehr als gerechtfertigt.
Also ja, gerechtfertigt ist auch dein Punkt mit der Disziplin. Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, es sei denn, es geht um das Einhalten von Interviewzeiten. Da reiße ich gerne das ufert immer aus. Deswegen lass uns leider, weil es gibt sicherlich noch ganz viele Türen, die wir öffnen könnten, die heute geschlossen bleiben. Lass uns zum Abschluss des Gespräches zu einer ganz besonderen Rubrik in diesem Podcast kommen. Und das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen, okay?
Gerne.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Ganz ehrlich, wenn ich in der Sauna sitze, Hitze verspüre, leicht schwitz und einfach nachdenken kann.
Anders machen heißt für mich?
Sachen richtig zu machen.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Würde ich auf jeden Fall die Zeit mit ein paar wichtigen Menschen verbringen, meiner Familie, bei ganz nahen Freunden, wahrscheinlich so eine Gruppe von 10 Leuten. Etwas, was ich nicht machen würde, was wahrscheinlich andere machen würde, ist, ich würde nicht so viel riskieren, dass ich, weil ich sage, es ist eh alles total egal, also ich würde keine Bank rauben, ich würde nicht irgendwie in ein Bankrott rein. Ich glaube, das spielt theoretisch Menschen, das sehr wahrscheinlich machen würden, wenn sie wirklich wüssten, sie würden in einer Woche sterben, genau aus dem Grund, wenn ein Asteroid kommt, genau dann ist ja Chaos. Aber ich glaube, wir würden dann halt schon, dass ich zumindest irgendwie die Zeit jetzt nochmal maximal mit denen nutze. Wirklich die Zeit mit ihnen hochqualitativ verbringen.
Dankbar bin ich besonders für
Gesundheit.
Julian, du hast an einer Stelle davon gesprochen, dass, und das hast du in deinem Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich auch aufgeschrieben, Fragen sind Antworten. Willst du gute Antworten, brauchst du gute Fragen. Das finde ich einen sehr wertvollen Gedanken. Ich möchte mit diesem Podcast anders machen, normal machen. Möchtest du in diesem Zusammenhang unseren Zuhörern eine Frage abschließend mit auf den Weg geben?
Wann war das letzte Mal, wo du eigentlich gewusst hast, dass du etwas anders hättest machen sollen, aber nur weil dieser soziale Druck oder weil die Mehrheit in eine Richtung tendiert, du es genauso gemacht hast, wie die Mehrheit von dir verlangt. Reflektier darüber. Und werd dir einfach nur das bewusst. Und mach das so oft es nur geht. Keine weitere Anleitung. In den meisten Fällen ist das der Sprung, der den Staudamm bricht.
Julian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich entschuldige mich für das Überziehen und danke für dieses wunderbare Gespräch.
Hey, alles bestens. Hat mich total gefreut. Echt richtig gute Fragen. Schöner Lauf. Ich habe viel geredet, weiß ich, aber hat echt Spaß gemacht.